Ihr hört Comic Review Ausgabe 207 mit dem Buch 8 von Raphael Albuquerque und Mike Johnson. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Ich bin Daniel und du bist?
Helge.
Ja, ihr seht, Helge ist auch wieder mal mit im Boot. Wir haben ein Buch, das wir zusammen besprechen werden. Denn wir hatten vor einiger Zeit bei Huntingdown Comics, ich werde es sicherlich auch nochmal entsprechend verlinken, oder ich hatte damals auch das erste Heft vorgestellt und war davon relativ begeistert. Und es passt auch inhaltlich momentan relativ gut bei Comic Review, denn in der letzten Ausgabe hatte ich Witches vorgestellt von Scott Snyder und in diesem Buch ist halt Raphael Albuquerque mit dabei und beide zusammen haben dieses ganz bekannte American Vampire gemacht und beide hatten auch irgendwie gesagt, dass sie halt zwischen American Vampire immer so ein bisschen Luft lassen wollen, damit es einfach auch ein bisschen interessanter für alle wird und das ist halt jetzt das Solo-Projekt von Raphael Albuquerque, der eigentlich bei American Vampire permanent als Zeichner tätig war. Ich weiß gar nicht, ob er da mitgeschrieben hat, ehrlich gesagt, aber ich glaube es fast nicht und jetzt ist es halt Story und Zeichnung Raphael Albuquerque und das Skript, also wahrscheinlich dann, ich weiß nicht, du kennst dich wahrscheinlich eher aus, also er hat wahrscheinlich so die grobe Idee gehabt und Mike Johnson hat dann gesagt, pass auf, ich streamline das etwas für dich oder mach das dramaturgisch etwas gekonter und dabei haben sie eben dieses Buch abgeliefert und bei Popcom erschien für 16 Euro die ersten, jetzt bin ich wieder auf dem Schlauch, das waren die ersten 6 Hefte, die in diesem Buch vereint sind, die vor allen Dingen durch eins hervorstechen, die ersten 5 Hefte, ist die Farbe, die aber auch einen tieferen Bedeutung hatten. Wir hatten das, glaube ich, damals schon in Huntingdown Comics Ausgabe 16 erzählt. Denn es geht um Zeitreisen, es geht um die Vergangenheit, Gegenwart, die Zukunft und der Meld, also dass die Verschmelzung allen, wo irgendwie die Zeitlinie aufgehoben wird. Und Helge wird uns vielleicht nochmal ganz kurz sagen, wie oder worum es denn bei 8 eigentlich geht.
Ja, also du hast jetzt ganz kurz die Farbe angesprochen, da, um das nochmal genauer auszuführen. Das ist ganz clever gemacht, wie ich finde. Und zwar sind es sozusagen Farbcodes und die einzelnen, also man muss sich das so vorstellen, es ist eigentlich in so einem monochromen, ich nenne es mal so blau gehalten, mit ab und zu roten Details oder irgendwie Bemalung und sowas. Und die Hintergrundfarbe wechselt aber zwischen grün und orange und so. Und das sind immer verschiedene Zeitebenen. Das ist eigentlich ganz clever. Das wird da auch auf der ersten Seite direkt erklärt. Die Vergangenheit ist grün, die Gegenwart lila, die Zukunft blau und der Meld ist etwas völlig anderes, steht dann da so. Ja, aber kommen wir mal zur Story. Und zwar geht es um, also unser Hauptdarsteller ist Joshua und der lässt sich auf so einen Deal ein. Und zwar lässt er sich von einem Wissenschaftler in die Vergangenheit transportieren, um dort einen Mann zu töten. So ganz genau erfahren wir noch nicht, wer das sein wird oder worum es da geht, aber es scheint darum zu gehen, dass die Gegenwart durch diesen Mord verändert werden soll. Also, was heißt verändert, verbessert werden soll natürlich. So, und dafür muss dieser ihm dann einen Gefallen tun, also der Wissenschaftler. Und auch wenn Joshua es nicht schafft, zurückzukommen, so ist der Deal. Und zwar geht es um seine Frau, um Joshuas Frau. Und wie gesagt, das wird auch so ein bisschen noch im Dunkeln gelassen, worum es da so ein bisschen geht, bleibt halt spannend. Das Interessante ist, dass Joshua da auf dieser Reise dann sein Gedächtnis verliert, aber das war ihm vorher schon klar. Und deswegen, ja, er hat sich sozusagen zum Glück, oder das war, anscheinend war das schon klar, dass es passiert, hat er sich dann den Funksender zur Kommunikation mit dem Wissenschaftler auf den Arm geschrieben. Und welche Zahl handelt es sich wohl? Der Titel vom Comic verrät es ja eigentlich um die 8, also um 8. Und die Zahl spielt auch später nochmal so ein bisschen eine Rolle, weil eine 8 ja natürlich auch so ein bisschen eigentlich diese umgedreht, so ein bisschen diese Ziffer oder dieses Zeichen für Unendlichkeit ist.
Wobei ich das so ein bisschen seltsam fand, ganz kurz, weil er, so wie er das aufgeschrieben hat, er hat das quasi in Arm Auslängung, wie nennt man das denn auch, also wie der Arm sich bewegt, dass er ausgestreckt wird, aufgeschrieben, was per se, wenn du es liest du ja immer, also lese ich zumindest, wenn du die Uhr abliest, hast du halt diesen Drehung um 90 Grad und insofern war eigentlich von Anfang an klar, dass diese 8 eher so als Unendlichkeitszeichen gelesen werden würde oder könnte. Und auch die Frage ist, warum man sich das extra nochmal aufschreibt und den Kanal nicht gleich einstellt, weil das muss man sich vorstellen, das ist halt ein Walkie-Talkie, ein Funkgerät, ein Handy, das auch durch die Zeit hindurch mit dem entsprechenden Wissenschaftler Kontakt aufnehmen kann. Und
ist so ein bisschen konstruiert, das gebe ich auf jeden Fall zu.
In dem Moment war es ein bisschen seltsam.
Genau, das ist halt so von wegen, oh, ist ja genial, eine 8 ist ja auch ein Unendlichkeitszeichen. Und also das stimmt natürlich. Oder ich meine, sind wir mal ehrlich, wenn man weiß, dass man sein Gedächtnis verliert, warum dann eine 8 auf dem Arm schreiben und nicht einfach schreiben, Funksender? Sender 8 oder irgendwas.
Ja, oder CH für sonst, Channel 8 oder irgendwas.
Genau,
also, was Channel ein bisschen 8, einfacher ist.
Weil im Endeffekt ist es ja so, was kannst du mit der, wenn du nichts weißt, mit einer 8 anfangen. Aber egal, wollen wir nicht gleich mit der Kritik anfangen. Jedenfalls stürzt diese Zeitmaschine. Ja, eigentlich sieht die Zeitmaschine ja aus wie ein Raumschiff, ist kein DeLorean sozusagen. Die stürzt dann irgendwie ab und er soll dann einem Dinosaurier folgen. Also er kriegt so eine Nachricht, aber der führt ihn dann direkt in die Arme einiger bewaffneter Leute, die ihn dann sofort gefangen nehmen. So, und auf der Reise oder dort lernt er dann halt auch so verschiedene Leute kennen, auch Freunde. Und er ist im sogenannten Melt gelandet dort. Du hast es schon so ein bisschen erklärt. Das ist so ein Ort, an dem Leute aus unterschiedlichsten Zeiten stranden. Und er ist der Zweite, der schon mit so einer Zeitmaschine dort gelandet ist. Aber das erfahren wir auch erst später. Jedenfalls dummerweise ist der Typ, der ihn, den er umbringen soll, das ist der, ja, ich sag jetzt einfach mal fiese Herrscher über das Melt. Und er ist auch gerade dabei, die Leute eigentlich umzubringen, mit denen er sich gerade angefreundet hat. Also es ist ja nicht irgendeiner, sondern wirklich der fieseste, der Fiesen, den er da sich schnappen soll.
Obwohl das er der erste Handlanger ist. Ich meine, der erste,
stimmt,
oder der zweite Mann im Staat, sag mal so. Also das ist ja nicht, genau, der Chef, sondern der...
Ich habe ein bisschen vorgegriffen, sage ich mal.
Rigorose Chef.
Ja, ja, egal. Jedenfalls finden dann noch mehrere Zeitsprünge im Laufe der Geschichte statt und in den verschiedenen Zeitebenen, also die werden dann auch miteinander irgendwie verwoben, wie das ja so typisch ist für so eine Zeitreisegeschichten. Und ja, das Interessante ist halt auch, dass die Art der Kommunikation, oder es gibt halt, man kann kommunizieren über die verschiedenen Zeiten hinweg und das kommt dann zum Teil auch dadurch zu Komplikationen oder so, ich sag mal, Verwirrungen oder Missverständnissen, weil man nicht weiß, aus welcher Zeit die jetzt vielleicht gerade sich melden oder sowas. Ja, jedenfalls, ohne zu viel zu verraten, es führt das zu Komplikationen. So, noch ein paar Sachen, die so ein bisschen die Spannung vielleicht anteasen sollen. Und zwar spielen auch Nazis aus dem Berlin der 40er Jahre eine Rolle. Ja, neben Dinosauriern zum Beispiel. Also es ist schon, schon eine ziemlich coole Mischung aus Figuren dort. Und ja, und eine Sache vielleicht noch, eine der Frauen, die er in der anderen Zeit kennenlernt, ähnelt sehr Joshuas Frau und ja, es ist auch noch sehr interessant, weiß man auch nicht ganz genau, wo es hinführt, aber dadurch, dass ja die Leute auch ihr Gedächtnis verlieren bei den Zeitreisen, ist also, sage ich mal, alles möglich und eigentlich geht es dann sozusagen um den Kampf in diesem Buch, um den Kampf gegen das Melt-Regime, ja, gegen das die Bevölkerung eigentlich alleine nie den Mut hatte zu kämpfen und Joshua jetzt so ein bisschen den Anstoß dazu gibt.
So könnte man es kurz zusammenfassen. Also das Interessante bei dieser Art von Comic ist einfach die Tatsache, dass dadurch, dass, also sie haben sich die Option offen gelassen, dadurch, dass eben der Protagonist Teil seines Gedächtnisses verliert, es ihm nie immer nicht ganz klar ist, was sein Ziel ist. Er kriegt zwar stellenweise dann immer so diese Flashs, also wenn er dann bestimmte Elemente bekommt, aber sein Umfeld, manchmal wirkt es, um es mal auf den Punkt zu bringen, so eher wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung.
Mhm. Stimmt.
Und nicht jeder der Protagonisten weiß, dass er halt quasi eine Figur dieses Spieles ist und dann hinausläuft. Das ist halt dieses typische, ich lebe mit einer Zeitreise. Was ich schön finde und was halt auch diesen Reiz ausmacht, sind diese unterschiedlichen Epochen und dann eben dieses, wie bringt man alles zusammen, diesen, ich sage es mal, Melt-Zustand. Das wird auch irgendwo im Buch beschrieben, dass es halt manchmal Leute gibt, die einfach verschwinden und die Leute, die in diesem Melt leben, halt auch nicht wissen, woran sie letztlich sind. Also wo jetzt da die Grenzen sind. Also die kommen da nicht so ohne weiteres aus und das alles erstreckt sich dann über diese ja, über dieses Momentum dort halt versuchen, wieder rauszukommen. Und der Wissenschaftler ist auch so ein, es streckt sich relativ lang hin, wie es immer so ist bei Zeitreisen und sowas. Die Nazis spielen immer eine Rolle mit. Das ist auch so ein Klischee. Das ist vielleicht auch so ein wenig ein Negativpunkt oder ein Kritikpunkt an diesem Comic, dass es ganz oft an verschiedenen Stellen mit Klischees spielt, aber im Großen und Ganzen dann natürlich deutlich von diesem Artwork lebt. Also dieser Kombination aus Hintergrundfarben, die auf der einen Seite sehr minimalistisch sind, also die haben selten irgendwelche Farbübergänge, sie haben dann vielleicht innerhalb dieser glatten Farben noch so ein paar Akzent-Highlights, ja, in der Form, aber es ist ganz einfach und leben im Großen und Ganzen wirklich von diesem fantastisch ausdrucksstarken schwarzen Outlines und Artworks der Protagonisten und diese Geschichte entfaltet sich so langsam vor dem Leser. Was man noch sagen kann, insofern ist das vielleicht auch ganz gelungen, es ist in sich erstmal dieser erste Band abgeschlossen. Also insofern, man bekommt das, aber es ist natürlich nach hinten offen, dass da noch weitere Sachen kommen könnten.
Genau, im Grunde steht hier auch 8 Band 1, also da wird...
Aber wir hatten ja schon mal festgestellt, dass das nicht immer was heißen muss. Es gibt manchmal auch so Einzelbände, die dann ein Einzelband sind und trotzdem Band 1 dasteht.
Mhm.
Ich muss ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen geguckt, ob ich was findet dazu, inwiefern oder der zweite Band halt rauskommt oder zumindest die nächsten Hefte kommt. Aber entweder ist es gerade passiert. Ich hatte ja schon gesagt, könnte unter Umständen daran liegen, dass die Macher halt das mehr so weniger in ihrer Freizeit machen. Und deshalb der Termin für das sechste Heft, also das Ausgabe 6, noch nicht bekannt ist. Insofern, aber denke ich mal, früher oder später wird das kommen, je nachdem wahrscheinlich auch, wie gut sich dieses Buch verkauft. Es ist klassische Sci-Fi-Kost, es ist für jeden etwas dabei. Ich hatte schon gesagt, also es ist eine Liebesbeziehung ist dabei, verrückte Wissenschaftler sind dabei, Dinosaurier sind dabei, die Nazis sind dabei und auch so ein bisschen... Ja, dieses heroische Bild dieser Nazis, also die haben sich immer so jetzt übertrieben jetzt mit irgendwelchen Rittern verglichen, das wird halt irgendwo nochmal aufgegriffen. Wie gesagt, es sind viele stereotype Elemente, aber insgesamt trotzdem eine Geschichte, die auch so eine der ist, wo man anfängt zu lesen und sie dann nicht so schnell aus der Hand legt.
Ja, also du hast jetzt gerade gesagt, das typische Science-Fiction-Kost. Und da wollte ich nur nochmal ergänzen, dass eigentlich die Welt oder das Meld, wo sie dann landen, eigentlich fast schon was Altertümliches hat. Also da wird auch noch mit Schwertern und Speeren gekämpft und es hat auch alles ein bisschen was vielleicht, also da gibt's, ich sag mal, Ritterrüstung oder Leute, die so ein bisschen wie Samurais oder wie Barbaren rumrennen. Also es ist so eine Mischung. Auf einmal gibt's dann wieder diese Zeitreise Raumschiffe und in anderen Zeitebenen gibt es dann wieder Maschinengewehre und so. Also ist halt so eine wirklich milde, wilde Mischung aus so Fantasy-Elementen vielleicht auch oder zusammen mit halt Science-Fiction-Elementen. Was ich ganz interessant fand, was du auch gemeint hattest, dass das zum Teil, ja, also eigentlich, es kann halt passieren, dass jemand so einen Funkspruch aus einer Zeit abgibt, und um jemand zu helfen und eigentlich dadurch den erst in Schlamassel bringt, ohne jetzt genauer darauf einzugehen, das hattest du auch so ein bisschen angedeutet. Also fand ich ganz interessant. Was ich auch interessant fand, ist eigentlich, dass es geht ja eigentlich um eine Zeitmaschine und so, ja. Aber ich finde, irgendwie beim Lesen ist es nicht so dieses typische, also man hatte nicht so unbedingt dieses Zurück in die Zukunft Gefühl, oder? Wie ging dir das?
Ja, ich glaube, das liegt auch größtenteils daran, dass die aus der, ich sag es mal so, aus der eigentlichen Gegenwart selten, glaube ich, auch wirklich so Vorspringen in irgendeine Zukunft. Also du hast zwar diesen Moment, wo er seine Frau da im Krankenhaus besucht, das wirkt schon alles ein bisschen futuristisch, aber der Großteil spielt sich eigentlich so eher so in der Vergangenheit oder eben diesen Zwischenstatus, diesen Meld ab, der dann halt dieses Back to the Future, also dieses Zurück in die Zukunft oder sowas, also dieses Moderne halt außen vor lässt. Also es ist eher so ein, naja, Retro-Comic West, also es hat ja so Elemente von Western, also dieser Meld ist halt ein Zustand, wo Elektronik eigentlich nicht mehr vorherrscht, wo aber auch der Anhaltspunkt schon für vielleicht zukünftige Bände gelegt worden sind, denn der Chef oder der zweite Chef, wie auch immer man das nennen möchte, der lässt dann auch irgendwelche seltsamen, ich sag's mal, Nanoroboter frei, die dann wie so eine Plage durchs Land reisen und sowas. Also da ist schon noch Sachen, die angesprochen werden, die aber noch nicht so richtig aufgelöst werden. Ja, und insofern, also, weiß ich nicht, also hat es halt weniger was von futuristisch Zeitreisen, sondern eher so in die Vergangenheit und Sachen zu
korrigieren. Ja, oder halt auch nicht dieses typische, das fand ich ja immer bei Zurück in die Zukunft auch so cool, dass er dann sich selbst oder den Vater sieht und dann probiert durch so kleine, einfach durch so Kleinigkeiten vielleicht die Zukunft zu verändern oder auch wieder gerade zu biegen oder so. Also dieses Gefühl hat man hier sehr selten, wobei es halt natürlich auch manchmal auftritt. Aber insgesamt muss ich sagen, finde ich, ist das eine relativ komplexe und auch intelligente Story eigentlich, die man, was ich halt immer sehr gut finde, wirklich sehr gut nachvollziehen kann. Also ich habe das zum Beispiel mit ein paar Unterbrechungen gelesen und trotzdem hatte ich immer noch relativ gut den letzten Punkt in Erinnerung und auch was so die einzelnen Elemente waren. Also da gibt es wirklich Comics, die da, ich finde diesen roten Faden nicht so gut setzen können wie in diesem Comic hier. Also ging es mir jedenfalls.
Wobei ich sagen muss, ich war, überfordert war ich nicht. Also wenn man das so liest, man muss dann wirklich stellenweise auch auf die Panel achten. Also die ändert ein Panel plötzlich die Farbe oder dieses Kommunikationsgerät ist statt grün plötzlich blau. Und das ist der einzige Anhaltspunkt dafür, dass eben dieses Panel in einer ganz anderen Zeit spielt. Also da muss man manchmal gucken und ich habe mich oft dabei ertappt beim Lesen, immer noch mal nach vorne zu gucken und überlegt, was war das für eine Farbe jetzt? Also für was steht diese Farbe? Also Zukunft, Vergangenheit oder Gegenwart? Oder Meld. Meld ist relativ einfach, aber das fand ich manchmal vielleicht ein wenig, ungünstig gelöst ist es nicht, weil es ist schon sehr visuell gemacht, aber man muss sich halt dran gewöhnen. Also es ist halt nicht so
dieses... Ich weiß auch, was du meinst, weil das Problem ist halt auch so ein bisschen, dass manchmal, also es ist halt immer nur die Hintergrundfarbe, die sozusagen die Zeitebene darstellt. Manchmal ist aber auch einfach gar kein Hintergrund. Also ist es dann auf einmal weiß oder es sind so eine Details irgendwie zu sehen, dass man eigentlich die Hintergrundfarbe auch nicht sieht. Und dann gibt es halt auch manche Hintergrundfarben. Also Mel zum Beispiel ist ja dieses so ein knalliges Orange, das erkennt man sofort. Aber die Zukunft ist zum Beispiel blau und eigentlich sind alle Figuren auch in so einer Art Blauton gefasst. Insofern ist da der Unterschied auch wirklich minimal und dann sieht man nur so ein bisschen anderen Blauton noch im Hintergrund. Und wie du schon meintest, das kann dann wirklich ein Panel sein, was ja, was so eine Art Erinnerung oder so vielleicht ist oder so. Und da muss man dann wirklich ganz genau gucken, ach so, das, so ist es jetzt gemeint. Ja, ist aber ist auch ganz witzig so. Also die Idee ist einfach ziemlich cool. Also das Konzept dafür, finde ich.
Für die aber auf der anderen Seite wünsche ich mir auch, dass es weitergeht, weil ich möchte halt wissen, was aus diesen beiden Protagonisten quasi sich entspinnt, was mit seiner Frau passiert. Das ist, bleibt, sind alles Punkte, die zwar angesprochen werden, die aber noch nicht aufgelöst werden, wo der Schwerpunkt in diesem ersten Buch anders gesetzt wird, aber die insofern aber auch Lust machen auf mehr, also man möchte halt mehr wissen, also mehr erfahren von diesem Buch. Und das ist schon mal nicht schlecht als Comic, wenn man sagt, okay, man hat auch ein Interesse daran. Es gibt ja manchmal so Comics, die innerhalb eines Bandes abgeschlossen sind, wo man sich sagt, also ich als Leser sage, war schön, hat mir sehr gut gefallen, das Buch, aber ob es da jetzt weitergeht oder nicht, ist mir eher, also spielt für mich so nicht so die Rolle. Und insofern habe ich hier zumindest das Gefühl, ich möchte auch wissen, wie es weitergeht und wie es sich entwickelt. Wobei ich es mir auch in bestimmten Punkten auch nicht so richtig vorstellen kann, weil sie halt auch viele Tatsachen geschaffen haben. Aber es ist halt noch einiges verrückt.
So. Ja, und bei Zeitreisen sind ja auch Tatsachen nicht unbedingt Tatsachen, sage ich mal. Also es könnte ja auch passieren, dass die noch im Laufe der Geschichte vielleicht sogar geändert werden können.
Aber das hat man zum Beispiel auch nicht so richtig gehabt. Es wird zwar ganz am Ende mal angesprochen, dass jetzt ist einer weg. Was hat das für die Auswirkungen auf die Zukunft irgendwie? Aber auf der anderen Seite auch nicht so richtig. Und man sieht ja auch ganz am Anfang, dass es da Beeinflussungen von der Zukunft in die Gegenwart oder Vergangenheit geben kann. Aber so dieses, wie du es schon sagtest, ne, also die Auslöschung einer einzelnen Person durch Auslöschung der Vorfahren oder sowas sowas Gravierendes gab es noch nicht. Bonusteil, fangen wir mal da noch so an, gibt es nicht ganz so viel. Es gibt so ein bisschen The Making of, so ein paar Scribbles oder Skizzenbuch, Einbindung, ein paar, eine ganz, ganz mini Biografie, also zu Raphael Albuquerque und Mike Johnson. Aber im Großen und Ganzen konzentriert sich es wirklich auf das Buch. Wunderschön gemacht. Vorne leichte Spotlack-Optik, Hardcover, ich hatte ja schon gesagt, für 16 Euro ist eigentlich ein extrem guter Preis für eine Hardcover-Ausgabe.
Auf jeden Fall, sehr schön gemacht, ja.
Wie gesagt, können sie nicht viel gewinnen dabei. Und ja, von uns empfohlen. Wir haben uns vorher insofern kurz abgesprochen und sind uns beide einig, dass wir für dieses Buch 8 Punkte geben können. Es hat ein paar Defizite, insofern, wie gesagt, dieser rein stereotype Handlung. Aber im Großen und Ganzen ist es eine lohnende Investition. Und wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt ja auf alle Fälle.
Dem ist eigentlich kaum noch was hinzuzufügen. Also wirklich eine schöne Sache. Und man muss jetzt sagen, das ist halt auch interessant, dass da Popcom mit so vielen wirklich interessanten Titeln vorgeprescht ist. Also, oder was heißt, Sachen, die mich jedenfalls interessieren. Also wir haben ja, den Namen hören wir jetzt wirklich immer öfter, weil da wirklich ein paar schöne Sachen bei rausgekommen sind.
Genau. Und vor allen Dingen interessanterweise auch Sachen, die wir halt zumindest bei Hunting Down Comics zumindest schon mal in diesen einzelnen Nummern gelesen hatten, beziehungsweise vorgestellt hatten. Und die halt auch sonst vom Umfang her, also problemlos hätten auch bei einem anderen Verlag reingepasst haben, weil Popcom war zumindest für mich lange Zeit nicht so der Verlag, der solche Bücher anbietet. Also guckt einfach mal auf die Seite. Ist zwar in meiner Ansicht nach ein bisschen verwirrend, aber vielleicht wird da noch was getan. Aber irgendwo gibt es, glaube ich, eine Veröffentlichungstimeline. Insofern könnt ihr da nochmal schauen. So, dann soll es das gewesen sein. 8 Punkte. Wer die Besprechung nochmal nachlesen will oder etwas Schriftliches haben will, der guckt dann einfach nochmal auf comicreview.de. Ansonsten gibt es dort weitere Besprechungen dieser Art. Da ist dann für jeden etwas dabei. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Bis bald. Ciao.